Ja, wir wollen miteinander im Dezember durch das Lukas-Evangelium durchgehen. Ihr habt den Flyer schon gesehen, den euch der Andreas letzte Sonntag vorgestellt hat, wo die Texte drin sind. Und heute fangen wir mit dem Lukas 1 an, wo es eigentlich fast drei verschiedene Geschichten drin hat. Und wir wollen zuerst mal einen grossen Schritt zurück machen. Seit dem letzten Prophet im Alten Testament sind etwa 400 Jahre vergangen. Seit 400 Jahren war kein Prophet mehr in Israel. Der letzte war der Maleachi und nachher ist einfach nichts mehr passiert in diesem Sinn. Und wir lesen im Alten Testament am Anfang, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wir sind eigentlich noch mit drin, noch in dieser Predigtserie, wo es um das Thema geht. Und dann eine sehr lange Geschichte, wo es immer wieder darum geht, wie Gott sich seinem Volk zuwendet, Nähe sucht von seinem Volk, mit ihm in Beziehung treten. Wir lesen von vielen Propheten und Königen ein dauerndes Hin und Her und Auf und Ab und immer wieder der Wunsch von Gott, alleinigen Gott von seinem Volk zu sein. Und dann kommt nach dem Maleachi die Zeit, wo es keine biblischen Berichte mehr gibt. Es gibt schon noch historische Schriftstücke, die sogenannten Apokryphen, aber die sind aus verschiedenen Gründen sind nicht in die Bibel aufgenommen worden. Und in dem Sinn war das eine Zeit von der Unsicherheit. Einerseits hat Gott über eine lange Zeit jetzt nicht mehr geredet, und andererseits hat es so grosse politische Umwälzungen und Veränderungen gegeben. Man redet hier von den 400 Jahren des Schweigens. Die Zeit, wo Gott nicht mehr direkt zu seinem Volk geredet hat. Politisch war Israel sehr schon unter der Kontrolle des Persischen Reich. Dort konnten sie ihre Religion, den ganzen Tempel, alles noch eigentlich ausleben. Ein bisschen später sind die Griechen gekommen. Das ist übrigens der Grund, warum das Alte Testament nachher ins Griechische übersetzt worden ist. Und nachher hat es noch ganze Ragelte von verschiedenen Königen und Mächten gegeben, die unter anderem so weit gegangen ist, dass der Tempel entweiht und missbraucht und für andere Zwecke gebraucht worden ist. Ein weiteres Auf und Ab. Und am Schluss sind die Römer gekommen, die dann auch Herodes zum König über Judäa ernannt haben. Es war so ein Gemisch aus hebräischer, römischer und griechischer Kultur, was sich durch all die Geschichten dort entwickelt hat. Und so langsam ist die Hoffnung verschwunden. Wieder einmal sind die Juden unter einer fremden Macht gewesen, zu diesem Zeitpunkt Trümmer. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, jetzt kann eigentlich nur noch, das Einzige, was uns noch retten kann, ist, wenn der Messias kommt. Was auch wichtig ist, die Trümmer, die haben ja ihr römisches Reich ausbauen. Es hat Strassen gegeben, durch das war das Reisen so einfach wie noch nie vorher. Es hat eine gemeinsame Sprache gegeben. In diesem römischen Reich konnte man sich verständigen. Und es war eine Zeit des relativen Frieden. Es hat keine grösseren Kriege und Auseinandersetzungen gegeben. Und das war ganz entscheidend, dass nachher die Botschaft des Evangeliums sich in dieser ganzen Welt, damals bekannten Welt, hat verbreiten oder Paulus am Schluss sogar bis auf Rom gekommen ist. Die Zeit war reif für Jesus. Und all das, was passiert ist in dieser sogenannten Zeit des Schweigens, ist am Schluss nur die Vorbereitung darauf, dass Jesus auf die Erde kommen konnte und sich dann das Evangelium verbreiten konnte. Und nach diesen 400 Jahren vom Schweigen hat Gott dann noch einmal den grössten Schritt auf die Menschheit zugemacht. Nicht nur auf die Juden das Mal, sondern auf die ganze Menschheit. Und hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Wenn wir jetzt am Anfang von unserem Text das Intro lesen, das der Lukas schreibt. Das Lukas-Evangelium ist unschwer zu erraten, ist vom Lukas geschrieben worden. Der Lukas hat aber übrigens auch noch die Apostelgeschichte geschrieben. Also er hat eigentlich die ganze Zeitspanne von der Geburt Jesus, wie das alles angefangen ist, über seine Kreuzigung und Auferstehung, aber dann noch weiter, bis ans Ende der Welt, heisst es in der Apostelgeschichte. Also er hat den ganzen Spannungsbogen, die ganze Geschichte, hat der Lukas aufgeschrieben. Und der Lukas war Arzt gewesen. Also in dem Sinn war er sich wissenschaftliches Arbeiten gewöhnt gewesen, er war ein Studierter gewesen. Und das kommt hier eigentlich schon in diesen ersten Versen zum Ausdruck. Er sagt ja gerade, es gibt schon ganz viele Berichte. Wir wissen schon ganz viel von Augenzeugen. Aber der Lukas hat sich entschieden, dass er nicht einfach irgendwelche Geschichten glauben will, sondern er will das selber nachforschen. Und so ist er dahinter gegangen, hat sich aktiv darum getan und er schreibt auch sorgfältig nachzugehen. Er ist all diesen Geschichten nachgegangen, hat recherchiert, um noch einmal Sicherheit zu haben. Er hat von einem sicheren Grund eine Zuverlässigkeit von der Lehre, oder wie er hier sagt, dass das, was man uns lehrt, zuverlässig und wahr ist. Also er hat sich dahinter geklemmt, um sicherzustellen, dass das, was er glaubt und was die Basis ist, von all dem, was er sein Leben darauf aufbaut, offen hat. Er hat das für den Theophilus gemacht, von dem wissen wir nicht viel mehr, aber ich bin sicher, er hat es vor allem für sich selber gemacht. Und damit macht der Lukas eigentlich hier gerade am Anfang einen ganz wichtigen Punkt. Die Geschichte von Jesus, das ist nicht einfach eine nette Geschichte. Eine gute Nachtgeschichte, die man den Kindern erzählen kann, bevor sie ins Bett gehen. Es ist ein Tatsachenbericht. Sorgfältig recherchiert und aufgeschrieben. Von Augenzeugen berichtet. Und in diesem Sinn ist es wieder so, was Lewis auch schon gesagt hat. Man kann Jesus nicht einfach für einen guten Lehrer oder einen guten Prophet halten. Eine ganz zentrale Aussage von Jesus war, ich bin der Sohn von Gott. Und entweder war Jesus der grösste Lügner von allen Zeiten, wenn die Aussage nicht stimmt. Und den kann man auch nicht für einen lieben Lehrer halten, dann muss man sagen, er war der grösste Lügner von allen Zeiten. Oder aber die Aussage ist wahr. Und dann ist es die grösste Hoffnung, die grösste Zukunftsperspektive für die Menschheit, die sie je gegeben hat. Es gibt keins dazwischen. Man kann nicht Jesus ein bisschen gut finden. Entweder ist das wahr, was er gesagt hat, oder es ist nicht wahr. Und der Lukas sagt hier, es ist zuverlässig und wahr. Und dann erzählt der Lukas davon die Geschichte von Johannes vom Täufer. Quasi, wo als Vorbote für Jesus auf die Welt gekommen ist und ihm später daraufhin hergewiesen hat. Und das ist jetzt irgendwie so eine klassische Wundergeschichte. Oder wir haben ein treu-Gott-treu-Ergebnis-Ehepaar, der Zacharias und Elisabeth, wo ihm ein Leben lang dienen, wo keine Kinder bekommen können. Und dann passiert das grosse Wunder. Sie werden im hohen Alter doch noch Eltern. Ich meine, das ist eine super Story für einen Hollywood-Streifen, oder? Und wir können uns die Szene richtig vor Augen malen, oder? Das Ehepaar, treu dienend, einander und Gott liebend. Die Szene dann im Tempel, wo der Zacharias dem Engel begegnet, wo ihm sagt, hey, ihr werdet das Kind bekommen. Und jetzt Happy End. Die Elisabeth, die schwanger wird. Und ich meine, die Schlussszene, die können wir uns richtig vorstellen, oder? Elisabeth und Zacharias hocken auf dem Bänkchen. Sie hat den einen Hang auf dem Bauch, der schon ein bisschen Formen annimmt. Die andere Hang auf dem Zacharias, seine Knie, Kamera von hinten. Sie schauen Horizont, der Sonne, der untergeht, oder? Und dann die Filmmusik so, da, und das Gefiedel da. So richtig auf den Höhepunkt her, oder? So schön, und alle kramen nach innen, Tempo nachzutüchlich, um sich die Tränen abzuputzen. Ah! So müsste es doch sein, dass dem Johannes ein bisschen später der Kopf abgehackt worden ist, das tun wir jetzt hier mal auf der Seite lassen. Aber so Geschichten haben wir doch gern. So stellen wir uns das Leben vor. Ich werde zu dieser Geschichte zwei, drei Bemerkungen machen. Das eine ist das mit dem Kind bekommen. Das ist so eine Sache. Es ist immer noch unsere Idealvorstellung in unserer Zeit, in unserer Kultur vom perfekten Lebensglück. Ein Partner finden, Kinder bekommen, am besten drei, Mädchen, Bub, Mädchen oder umgekehrt, geht auch. Ein Häuschen mit einem Garten und eine volle Touran vor dem Garage. Wenn du das erreicht hast, dann bist du es. Das ist so das ultimative Ziel, oder? Dann bist du glücklich. Und klar, Damals, in dieser Zeit, hat es noch eine andere Dimension gegeben. Es ging noch um die Altersvorsorge gegangen. Wer kein Kind hatte, wer hätte zu ihm geschaut im Alter. Heute haben wir das einfach outgesourced an die AHV. Aber das Prinzip ist genau das gleiche. Darum haben wir ja das Problem, weil die Kinder eben nicht mehr so viele Kinder da sind, die einzahlen. Aber item, das ist jetzt politisch, das lassen wir jetzt auf der Seite. Aber ich habe kürzlich ein Buch gelesen, wo ein Homosexueller darüber geschrieben hat, wie wir das Lebensmodell von Familiengründen, Kinder haben, Häusli idealisieren. Und manchmal ist es so, es wird fast ein bisschen zu unserem Gott. Wir setzen alles dran, um das Ziel zu erreichen. Gott ist auch okay, aber er ist dann mehr so ein bisschen noch das Hobby, oder? Wir gehen ins EGW, wir sind dabei, wir glauben an Gott, aber das eigentliche Ziel ist eben, die Familiengründe, Kinder zu haben, der VW vor dem Garage. Und im 1. Korintherbrief geht der Paulus ja sogar noch ein bisschen weiter. Er sagt, wer es nicht sein lassen, der soll heiraten. Aber eigentlich wäre es besser, unverheiratet zu bleiben. Ich will jetzt hier heute Morgen nicht das Leben von Singles und Verheirateten gegeneinander ausspielen. Beide Lebensformen haben ihre Berechtigung. Aber Lebenserfüllung und Hingabe an Gott hat nichts mit Kinder bekommen und Familie zu tun. Und das möchte ich heute Morgen insbesondere den Singles zurufen. Und gerade auch, wenn wir heute Morgen so zwei Kinderkommen-Geschichten anschauen. Lebenserfüllung und Hingabe hat nichts mit dem Familienstand zu tun. Und noch etwas möchte ich zu dieser Geschichte sagen. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um unsere Probleme zu lösen. Wie beim Zacharias oder Elisabeth, ihr Problem war die Kinderlosigkeit. Gott ist gekommen und hat ihr Problem gelöst. Oder vorhin da im Anspiel, ich habe mich gerade an meinen Alltag im Geschäft zurückversetzt, gefühlt, dass sie genau die Fragen, die uns im Moment beschäftigen. Jesus und Gott ist nicht gekommen, um unsere Probleme zu lösen. Er ist auch dann nicht gekommen, für die Juden ihr Problem zu lösen mit den Römern. Auf das haben sie ja gewartet, dass der Messias kommt und sie befreit von diesen Römern. Aber darum ist Jesus nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, um für die Ehepartner zu finden. Er ist nicht gekommen, dafür zu sorgen, dass du Kinder bekommst. Und er ist auch nicht gekommen, um all die Kriege, die da im Moment in dieser Welt abgehen, zu beenden. Klar, Jesus kann das. Und er macht das auch manchmal. Aber das ist Zugabe. Das ist Sahnehäubchen. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns Sünder mit Gott zu versöhnen. Das ist der Punkt. Das ist das Zentrale. Und wenn wir dann die zweite Geschichte von der Maria anschauen, dann ist das ganz eine andere. Vielleicht hat Maria auch das Träumchen gehabt. Ein Mann zu finden, hat sie schon einen Rangel gehabt, drei Kinder zu bekommen, ein Häuschen, ein Eseli GTI vor dem Stall. Das war vielleicht auch ihr Traum. Aber jetzt so, das hat sie sich auch etwas anders vorgestellt. Und sowohl Maria wie der Zacharias, sie erschrecken zuerst mal, was sie den Engel sehen. Ein Engel zu sehen, das muss etwas sehr Außergewöhnliches sein, wo man auch zuerst mal einen heftigen Klopf bekommt. Und der Engel muss zuerst mal beiden sagen, habe keine Angst. Habe keine Angst. Und als ich mir das so überlegt habe, ist mir bewusst worden, das scheint auch eine der Hauptbeschäftigungen von Gott zu sein. Uns Menschen zu sagen, habt keine Angst. Egal was passiert, ob du einem Engel gegenüberstehst oder die Welt und ich drumherum zusammengeht, ob du persönlich von Krankheit betroffen bist, Gottes Botschaft ist immer die, hab keine Angst. Und interessant finde ich auch, wie beide, Zacharias und Maria, dem Engel widersprechen. Der Zacharias sagt, ja, Moment mal, wir sind zu alt. Die Elisabeth und ich, wir sind zu alt. Das geht nicht. Und Maria, die sagt, ja, das geht nicht, ich habe noch nie Sex gehabt. Sie will Gott erklären, dass er, was er da vorhat, gar nicht funktionieren kann. Oder? Und da erkennen wir uns doch, oder? Wir alle wünschen uns immer wieder Gottes deutliche Reden in unserem Leben, dass er sagt, was soll gehen, wo wir durch sollen. Und wenn er es dann mal sagt, wollen wir ihm erklären, wieso dass er, was er da sagt, nicht so funktionieren. So ticken wir doch. Und für Zacharias und Elisabeth ist die Tatsache, dass sie jetzt noch einmal älter werden, ein vollkommenes Glücksgefühl. Für sie ist das ein grosser Traum, der sich erfüllt. Bei Maria sind da schon ein bisschen mehr Fragen aufgekommen. Ja, wie jetzt? Ohne Mann? Ohne Sex? Und ich stelle mir vor, wie sie gedanklich alle Szenen mit dem Josef durchgeht, sind wir echt doch irgendwann ein bisschen zu weit gegangen. Ist da etwas schief gelaufen? Ich weiss auch nicht, wie aufgeklärt, dass Maria war, wobei sie die Aussage ist schon gesehen, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Aber Frage, wie erkläre ich das dem Josef? Um ihre Familie? Und was denken denn die anderen? Und Maria, am Schluss verabschiedet sie der Engel mit diesen Worten, dort alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Oder in anderen Übersetzungen steht, ich gehöre dem Herrn, soll mit mir geschehen, was du gesagt hast. Überschwängliche Freude tönt ein bisschen anders, oder? Das tönt ein bisschen nüchtern. Aber der Weg mit Gott gehen, heisst Vertrauen. Maria ist zuerst verschrocken. Und Gott sagt ihr durch einen Engel, hab keine Angst, vertrau mir. Und ich frage dich, wie verschrocken bist du? Was macht dir alles Angst? Wo siehst du Unerklärbares, Unverständliches, was dir Mühe macht? Und Gottes Antwort ist die gleiche, heute wie damals. Hab keine Angst. Vertrau mir. Und dem Zacharias fällt das nicht so leicht. Er, wir haben das jetzt vorhin nicht gelesen, aber er verlangt vom Engel noch ein Zeichen. Gib mir doch ein Zeichen, dass das, was du sagst, schon wirklich passiert. Und ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt hinten und vorne nicht. Weil der Zacharias, der hätte ja nichts machen müssen. Der Engel hat ihm nicht gesagt, pack dein Zeug und geh fort oder mach irgendetwas. Er hat ihm einfach gesagt, ihr werdet Eltern. Er hätte ja einfach rausgehen können und mal schauen, ob Elisabeth jetzt langsam ein Büchlein bekommt. Aber er hat ein Zeichen wollen. Maria dagegen, sie hat aus meiner Sicht noch den grössten Schock zu verdauen. Sie scheint einfach zu vertrauen. Und klar, man könnte die Worte auch so interpretieren, ist mir doch egal, mir fragt so, wieso kennen, mach doch mit mir, was du willst. Aber nein, das sagt sie nicht. Ich lese da vielmehr ein riesengroßes Vertrauen drin. Ich höre dir, Gott. Ich verstehe das alles jetzt gerade nicht. Ich weiss nicht, was aus dem werden soll. Aber ich vertraue dir. Ich höre dir. Es soll passieren, wie es du gesagt hast. Und auf mich wirkt das so, als hätte Maria einen innerlichen Weg müssen gehen. Von dem Moment, wo sie das erfahrt, wo sie es nicht einordnen kann. Bis ein bisschen später, in Vers 46, lesen wir näher vom Lobgesang von der Maria. Der Andreas wird, glaube ich, nächste Woche über das reden. Wo sie näher in die Freude und in den Lobgesang ausbricht. Aber dort zwischen ist ein Prozess, wo sie hat müssen gehen. Von dem, einfach von dem Moment, wo sie einfach sagt, ich vertraue dir, bis zum Moment, wo dann die Freude ihres Herz gekommen ist. Und sie macht sich auf den Weg, sie geht zu der Elisabeth und lässt zuerst mal der Josef und ihre Familie zurück. Im Vers 56 steht sogar, dass sie 3 Monate bei der Elisabeth geblieben ist. Stellt euch das mal vor. Cyril, wie wäre das, wenn Fabian würde sagen, wo sie bin schwanger, du weisst sicher nicht von mir. Und jetzt geht ihr mal 3 Monate irgendwo her, zu einer Kollegin. Es gibt kein WhatsApp, es gibt kein Internet, nichts, man hört einfach nichts. Könnt ihr euch vorstellen, was der Josef da durchgemacht hat? Der hat nicht gewusst, was abgeht. Auch er hat einfach vertrauen. Gott mutet seinen Hauptdarsteller viel zu. Er mutet ihnen viel zu. Aber in allem steht er ihnen zur Seite und sagt, vertrau mir. Vertrau mir. Ich weiß schon, was ich mache. Wir haben von Beat vor 2 Wochen gehört, wie die Spannung in dieser Endzeit, wo wir drinnen sind, zunimmt. Wie einerseits das Böse, das Angstmachende an Macht zunimmt, an Raum zunimmt. Aber auf der anderen Seite auch das Hoffnungsvolle, die Gnade, das Evangelium gleichzeitig auch mächtig wird und sich das Ganze so auf einen Höhepunkt zusteuert. Und die Spannung, die erkennen wir schon hier, ganz am Anfang. Die Juden sind unterdrückt worden von den Römern. Später mussten Maria und Josef noch die weite Reise machen auf ihrem Esel, hochschwanger. Sie haben keinen Platz gefunden, um zu übernachten. Bis nach am Schluss noch das Massaker an den Neugeborenen, wo man alle Neugeborenen, man kann es nicht anders sagen, abgeschlachtet hat. Hey, wie dunkler kann es noch werden? Wie dunkler kann es noch werden? Und nebendran passiert das grösste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Gottes Sohn wird auf die Welt geschickt, er wird geboren. Die Gnade, die riesengroß ist. Das Evangelium, das anfängt. Das Gute, das passiert. Die beiden Spannungsstränge, die sich irgendwie auf den Höhepunkt emporschaukeln. Und so sind wir alle Teil dieser Geschichte. Gott schreibt seine unglaubliche Geschichte mit der Menschheit weiter. Wir kommen von dem Alten Testament, wo Gott sich immer wieder bemüht, sich zu den Menschen zu sich herzuziehen. All die Propheten, all die Geschichten, immer wieder die Hoffnung von Gott, dass sie es jetzt endlich kapieren, dass sie es doch endlich checken. Und dann immer wieder die Enttäuschung, wenn sich das Volk wieder von ihm abwendet, wo sich Könige wieder gegen Gott stellen. Und dann kommen die 400 Jahre vom Schweigen. Wo die Menschen denken, jetzt hat sich Gott endgültig verabschiedet. Jetzt hat er aufgegeben. Jetzt hat er sich zurückgezogen. Und stattdessen trifft er nur die Vorbereitungen, damit das grösste Ereignis in der Menschheitsgeschichte überhaupt passieren kann. Die Dramatik, die sich zuspitzt. Und ich meine, die gleichen Fragen stellen sich heute uns auch. Wo ist Gott? Wieso redet er nicht? Wieso lässt er all das zu? Wo ist er denn? Alles läuft schief in dieser Welt. Und das haben sich die Menschen dann noch gefragt. Aber Gott hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Und das macht er noch heute. Er zieht im Hintergrund die Fäden. Er schreibt seine Geschichte auf seine Art und Weise, auch wenn wir vieles nicht verstehen und nicht einordnen können. Und wenn das keine ermutigende Weihnachtsbotschaft ist, dass wir einen Gott haben, der am Schluss die Geschichte dieser Welt schreibt, der uns zuruft und sagt, hey, vertrau mir, hab keine Angst. Und so schreibt Gott seine Geschichte mit Menschen wie nicht Zacharias, der Elisabeth, der Maria, aber er schreibt sie auch mit dir und mir. Menschen, die demütig akzeptieren, dass sie Sünder sind, dass sie es nicht im Griff haben. Menschen, die bereit sind, Gott ganz zu vertrauen und ihm nachzufolgen, nicht nur als Hobby. Menschen, die seine Worte, hab keine Angst, ganz tief im Herzen tragen. Wo stehst du? Wo bist du in dieser Geschichte? Ich wünsche uns allen ganz eine schöne Adventszeit.
Abendmahl in Adventszeit. Dazu sind mir 3 Wörter in Sinn gekommen. Erwarten. Wir erwarten etwas in Adventszeit, aber wir erwarten auch im Abendmahl etwas. Einladen. Wir sind eingeladen von Jesus, zum Abendmahl zu kommen. Aber gleichzeitig dürfen oder sollen wir auch Jesus einladen, zu uns zu kommen. Und nach